Freundschaft heute reden, über echte Freundschaft. Ich meine nicht nur Liebschaften, sondern echte, bleibende, ewige Freundschaft, was das alles so ist. Wer ist dein Freund? Wer ist dein Freund? Der Hund, die Katze, der Vogel, der Mann, die Frau, wer ist dein Freund? So, zuerst einmal, ich lade dich ganz herzlich ein. Morgen wird das Thema sein, das Verlangen nach Gott, Appetit auf Gott haben, Hunger nach Gott haben. Das ist also mein Thema. Ich möchte extra so ein paar Appetittropfen mitbringen morgen und Appetit auf Gott machen, den Heiland, den Erlöser. Am Mittwoch wird das Thema sein, wie wird man schnell gesund? Ganz schnell. Es gibt ein Rezept, ganz schnell gesund zu werden. Dann am Freitag wird das Thema sein, wie verarbeitet man Depressionen? Am Samstag wird das Thema sein, wie wird man ein positiver Mensch? Wie wird man ein positiver Mensch? Wie kann man sich umpolen? Nur nebenbei lade ich ganz herzlich ein, nimm die Zettel mit und lade Freunde, Bekannte ein, wenn du auch kennst, sie alle brauchen Jesus. Und Jesus ist noch zu haben. Jesus ist noch zu haben. Die Tür ist noch offen zur Arche. Also lass uns hinein nötigen, wen wir können. Wer ist dein Freund? Denk drüber nach. Wie viele Freunde hast du überhaupt? Denk drüber nach. Wer wäre dein Freund heute? Wen könntest du als deinen Freund bezeichnen? Wir reden mit Gott. Das ist schön und gut. Aber Gott möchte auch zu uns reden. Und da gibt es eine Kommunikation und Austausch und was es auch immer ist. Der Mensch ist von Anfang an auf Partnerschaft angelegt. Auf Partnerschaft angelegt. Das Erste, was wir vom Menschen überhaupt wissen in der Bibel, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. So, der Mensch war wahrscheinlich ein Zwitter oder was auch immer gewesen ist. Auf jeden Fall, Gott hat gemerkt und der Mensch hat gemerkt, zu jedem ist ein Tierchen da, ein Weibchen und Männchen, aber mir passt niemand. Wer passt zu mir? Gott hat den Menschen so angelegt, dass nur der liebe Gott an ihn passt und er ihm ähnlich ist. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Gott hat den Menschen als ein Einzelwesen geschaffen. Der Mensch war damit nicht zufrieden. Ich will nicht allein sein. Ich brauche auch jemand, der so mir ähnlich ist, der mit dem ich kommunizieren kann. Mit dem Affen kann ich mich nicht unterhalten. Der kann mich angrunzen oder was auch immer ist, aber ich kann mit dem nicht unterhalten. Der Mensch war nicht zufrieden. Er suchte jemand, aber im ganzen Universum, damals in der ganzen Schöpfung, hat er niemand gefunden. Und Gott machte ihm einen Gehilfen oder eine Gehilfin. Lass uns beides offen sein. Wir wollen männlich wie weiblich hier eigentlich reden. Gott hat einen Freund, eine Freundin, eine Partnerin geschaffen und du brauchst einen Freund, wenn du fällst, der dich aufrichtet. Du brauchst jemanden, du kannst nicht in dieser Welt allein sein. So, ich nehme zuerst einmal die menschliche Freundschaft und möchte die menschliche Freundschaft betrachten, denn aus der können wir lernen, was ist die geistliche Freundschaft, die göttliche Freundschaft, die ewige Freundschaft. Zuerst mal die menschliche Freundschaft. Wir verstehen sie nur, wenn wir sehen, was ist der Mensch. Der Mensch braucht Hilfe, der Mensch ist ein hilfloses Wesen. Der braucht jemanden, der sich um ihn kümmert, der immer um ihn ist. Das ist, was die Bibel sagt, der von der Gehilfin, von der Frau, von der Eva hier, der diesen Mann, den Menschen begleitet, der heißt Mensch, Erdling eigentlich, dass der dem Erdling beisteht. So die geistliche Freundschaft, die göttliche Freundschaft, die zeitliche Freundschaft und so weiter, ist so ein Abbild in der menschlichen Freundschaft zu sehen. Also du siehst, wenn du die menschliche Freundschaft verstehst, dann weißt du, worauf und wonach Gott den Menschen angelegt hat. Und zwar nach seinem Vorbild. Die beste Freundschaft, was wir überhaupt kennen im Universum, ist die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also wenn du die Freundschaft richtig verstehen willst, musst du Vater, Sohn und Heiligen Geist verstehen. Die sind eins und doch ganz verschieden. Die sind eins und doch ganz verschieden. Das ist die ewige Freundschaft. Und so hat Gott uns Menschen angelegt, dass wir eins sind mit ihm, eins mit sich selbst und eins untereinander. Und doch sind wir ganz was Verschiedenes. Doch ganz was Verschiedenes. Also die Trinität, die Dreieinigkeit ist das Modell für göttliche Freundschaft. Nach diesem Muster sind wir alle geschaffen und angelegt als Menschen hier auf dieser Erde. So, dieses Muster ist da und jetzt muss es nur entdeckt werden, ausgelebt werden, verwirklicht werden und umgesetzt werden. Wenn du dich im Trubel des Alltags verlierst und so weiter, dann brauchst du jemanden, der dich wieder zurückholt. Der dir sagt, du hör mal, das stimmt bei dir nicht, das ist was falsch. Und wenn der Mensch die Freundschaft verliert, die Freundschaft, die Beziehung zueinander, wir sind auf Beziehung angelegt, wir sind aufeinander angelegt und wenn wir das nicht erreichen, wir werden krank, wir werden verrückt. Alles Leben auf dieser Welt ist auf Gottes Art angelegt, die Trinität, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Sohn und der Heilige Geist ist nicht der Vater. So, sie sind ganz verschieden und doch, sie arbeiten als eine Einheit komplett zusammen. Du brauchst also einen göttlichen, ewigen Partner, Freund gegenüber. Ein Ich braucht ein Du, einen Ansprechpartner, der auf gleicher Ebene, Augenhöhe ist. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir das begreifen. Gott will mit uns auf Augenhöhe sprechen. Nicht ich, der Herr, der Allmächtige, sage dir und befehle dir. Das kann man beim Hitler machen, aber nicht beim lieben Gott. Weißt du, Gott befiehlt nicht. Gott redet liebevoll mit einem. Gott ist ein sanftmütiger und demütiger Gott. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus hat uns vorgelebt, auch in seinem Jüngerkreis, was eine echte Freundschaft ist. Und wenn die Gemeinde vom Heiligen Geist geleitet und geprägt ist, die Gemeinde wird erleben, was eine echte Freundschaft ist. Und wenn die Gemeinde nicht voll Heiligen Geist ist, sie erlebt Hölle auf Erden oder Familie, was es auch immer ist. In der Familie sehen wir, was Freundschaft ist, Bruderschaft, Schwester. Die sind, da hat es nicht mit Sex sehr viel zu tun, da hat mit Liebe was zu tun, mit Geben und Nehmen. Hat mit Liebe, die Liebe wird offenbar durch Geben und Nehmen. Du brauchst einen Freund, einen Partner, ein Gegenüber. Wenn du krank bist, wenn du keine Hoffnung hast, wenn niemand dir beisteht, niemand dich versteht, niemand Mitleid hat. Wir Menschen, wir sind so angelegt, wir wollen immer Mitleid haben. Ach du Ärmster, du tust mir so leid. Du Ärmster. Weißt du, wir brauchen Hilfe. Wenn wir im Streit stehen, jemand, der uns beisteht. Mir hat das so gut getan, wenn ich Dummheiten mal getan habe und meine Mutter war da. Mein Junge tut sowas nicht. Weißt du, die steht da und der Junge ist dann tapfer. Meine Mutter verteidigt mich. Du brauchst jemanden, der dich verteidigt, der für dich spricht. Deshalb haben wir heutzutage Rechtsanwälte und Richter und so weiter. Oder die für uns sprechen, die für uns ein Wort einlegen, Fürsprecher. Du brauchst jemanden, der für dich redet. Dein Zeugnis gilt nicht viel, aber wenn der andere was sagt, das zählt unter Umständen. Du brauchst einen Partner, sonst leidest du unter Einsamkeit. Über dich schlägt alles zusammen. Weißt du, du brauchst einen Tröster. Der Heilige Geist ist so ein Tröster. Du brauchst so einen Freund, aber ich möchte nicht nur den Heiligen Geist hier nehmen. Zuerst einmal, du brauchst auch menschlichen Trost. Lass uns Realisten sein. Wir sind noch nicht auf der Wolke 7 und heben noch nicht ab. Du brauchst jemanden, der mit dir mitweint und du brauchst jemanden, der mit dir mitlacht. Du musst auch jemandem erzählen, du, heute habe ich Sieg gehabt. Heute ging es mir gut. Heute war ich stark. Heute habe ich Erfolg gehabt. Du brauchst jemanden, dem du deine Zipperleins erzählen kannst und dem du deine Siege erzählen kannst, deine Erfolge, deine Träume, deine Visionen, was du gedacht hast und geplant hast und so weiter. Wenn du das nicht erlebst, dann merkst du, mir fehlt, meine Seele ist unterernährt und unterentwickelt. Du brauchst einen Partner. Wenn du keine Antwort findest, weißt du, 4 Augen sehen mehr als 2 Augen. Du brauchst jemanden, der mit dir guckt, dir zuhört. Vielleicht siehst du keinen Ausweg, aber der andere sieht es von der anderen Seite und kommt an die Sache ganz anders ran. Du brauchst jemanden, der dich an die Hand nimmt und sagt, komm, wir gehen hier durch beide. Wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Und deshalb hat Jesus immer 2 und 2 zusammengespannt, Petrus und Johannes. Und hat, als er seine Jünger aussandte, 2 und 2. Immer 2 und 2. Wenn der eine fällt, richtet der andere auf. Wenn der eine heult, ermutigt der andere. Und so geht es vorwärts in unserem Leben. Der nimmt dich an der Hand an und führt dich wieder zurück ins Leben, ins Dasein. Setz dich mal hin, beruhige dich, es wird alles gut werden. Weißt du, und das tut schon gut, wenn dein Freund, der dich versteht, ich meine Freund oder Freundin, auch ist jetzt egal, wenn er dich oder die dich versteht, das tut dir so gut. Setz dich hin, ich mache das für dich, ich erledige das, wenn du das nicht kannst. Und dieser Freund oder Freundin, der sagt dir, du, morgen ist ein neuer Tag. Morgen wird die Sonne wieder aufgehen, vergiss den Sturm, vergiss den Orkan oder dieses Tornado, das über dein Leben ging. Guck mal, auch Jesus, der Vater hat mich auferweckt. Er ist nicht von sich auferstanden, sondern der Vater hat ihn auferweckt, als er im Grab war. Diese Gottheit, diese Trinität ist das Muster, das Urbild für Freundschaft, Beziehungen und so weiter. Oder der Heilige Geist wird mich verklären. Der Heilige Geist ist der Propagandaminister des Himmels. Und sagt, guck mal, Jesus ist groß, Jesus ist stark, Jesus ist mächtig, Jesus kann alles. So, und du brauchst auch so einen Propagandaminister, der dir zur Seite steht und sagt, guck mal, der Matthäus oder Schwester sowieso, Bruder sowieso. So arbeitet die Trinität zusammen. Der Vater weckt ihn auf, die Juden kreuzigen ihn und Gott hat ihn auferweckt und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, hat ihn publik gemacht. Viele möchten deine Freunde sein. Und jetzt werde ich ein bisschen andersrum, kehre die Sache ein bisschen andersrum. Viele möchten deine Freunde sein, sie biedern sich dir an. Aber die Frage ist, sind sie wirklich deine Freunde? Es gibt so viele Scheinfreunde. Und deshalb, bevor du dich mit irgendjemandem anfreundest, teste deine Freunde. Sind sie wirklich echte Freunde? Eigentlich vom Film her und von den Medien, wie wir da überschüttet werden, da wird eine Sehnsucht geweckt. Du brauchst irgendjemand, der dir zur Seite steht. Und du bekommst eine Sehnsucht. Und du brauchst irgendjemand, der mit dir durch dick und dünn geht. Durch Sturm. In guten und schlechten Tagen. Freundschaft ist etwas, was wir uns wünschen, alle Menschen, als Menschen. Schon der Mensch. Ich brauche jemanden. Willst du mein Freund sein? Diese Frage ist immer wieder. Willst du mein Freund sein, mein Begleiter? Echte Freundschaft besteht aus gewachsenen Beziehungen. Zuerst einmal. Gewachsenen Beziehungen. Das ist Vater und Mutter. Du bist da mitgewachsen in dieser Beziehung. Das ist Freundschaft. Vater und Mutter. Vater und Mutter ist eine Freundschaft. Weißt du, es reicht nicht nur, eine Friedenszone zu haben, keinen Krieg. Ich habe nichts gegen dich. Weißt du, Freundschaft ist mehr als gegen jemanden nichts haben. Freundschaft ist also eine Beziehung. Und Freunde kannst du nicht zu viel haben. Ein Mensch kann 2, 3 Freunde verkraften. Weißt, du kannst viele Brüder und Schwestern haben, aber echte Freundschaft, du musst sie auch pflegen, diese Freundschaft und diese Beziehungen. Freundschaft baut man auf, indem man Vertrauen gibt und Vertrauen bekommt und das ist ein Austausch von Vertrauen. Das ist Freundschaft. Freundschaft müssen sich bewähren in Krisen. Wenn ich Leute traue und sie und wollen heiraten, dann frage ich meistens die Leute, habt ihr euch schon gezankt? Nicht, habt ihr euch lieb gehabt oder habt ihr Sex gehabt? Nein, habt ihr euch schon gezankt? Denn das sieht man. Kann man vergeben? Kann man einander tragen? Kann man einander wieder annehmen? Habt ihr euch gezankt? Im Streit. Weißt du, es gibt Pro und Contra. Das ist echte Freundschaft. Freunde, sie können sich aufeinander verlassen. Sie können miteinander Spaß haben. Das sind Freunde. Und sie können auch miteinander schwierige Situationen meistern und ja in den Griff bekommen. Schauen wir zunächst mal, was so menschliche, irdische Freundschaft bedeutet. Heutzutage, wir haben die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und so weiter. Aber diese Freundschaften, diese Beziehungen sind nur oberflächlich. Das ist nur oberflächlich. Ich weiß nicht, ob man vom Facebook da einen Freund irgendwo finden kann. Ja, ich verstehe dich und ich gehe auf dich ein. Aber man kann wieder ausschalten und löschen und Annahme verweigern oder als Spams zurückschicken. Hier sieht man, Menschen suchen Freunde im Internet. Und sie sind jetzt gefragt, Facebook ist gefragt. Aber das sind alles Pseudo-Freunde, so Bekanntschaften. Bekanntschaften sind keine Freundschaften. Bekannt, ich kenne den. Ich kenne ihn von dort und dort, von der Gemeinde, vom Gottesdienst. Aber sind sie da, wenn du Hilfe brauchst? Ein Freund oder Freundin ist da, wenn du Hilfe brauchst. Wenn du in der Patsche sitzt, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn es dir dreckig geht. Dann brauchst du einen Freund. Echte Freundschaft macht aus, dass der andere für dich da ist. Und er weiß, jetzt muss ich ihm zur Seite stehen. Da muss ich gar nicht viel sagen. Die Aufmerksamkeit in schlechten und guten Tagen. Und er unterstützt dich und du kannst ihm vertrauen. Er wird mich nicht in den Stich lassen. Und wir werden von der Bibel einige Bilder sehen, was echte Freundschaft ist. Wer keine guten Freunde hat, sollte sich fragen, woran liegt das, dass ich keine Freunde habe? Dass ich so einsam bin? Der Mensch ist angelegt auf Freundschaft, auf Beziehung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sein. Gott hat uns geschaffen, dass wir Hilfe geben und Hilfe bekommen und einander ergänzen. Und der Mensch oder die Eva wurde aus der Rippe des Mannes genommen. Aus dem Herzen eigentlich, da wo das Herz ist, aus dieser Seite. Echte Freundschaft hat etwas mit dem Herzen zu tun. Mit dem Herzen. Was macht einen guten Freund aus? Jemand sagte, die Freunde, die man morgens um 4 Uhr anrufen kann, das sind meine Freunde. Wenn du die nicht um 4 Uhr anrufen kannst und Angst hast, ja, die sind beleidigt, wenn ich sie anrufe. Was macht einen guten Freund aus? Man nimmt sich Zeit füreinander, wenn man braucht oder wenn es nötig ist. Das heißt, Nicht, dass man sich regelmäßig trifft, jeden Mittwoch und jeden Donnerstag und jeden Freitag und so weiter und dann Kaffee schlürft und so weiter. Das ist nur Kaffeebekanntschaften, Kaffeefreundschaften bei Tante Emma. Echte Freunde bewähren sich in Freiheiten. Du lässt den Freund machen. Er ist nicht dein Knecht. Dein Freund ist nicht dein Knecht, dein Sklave. Nein, er ist dein Partner. Das heißt also, der hat seine Freiheit. Manche Leute, auch Eheleute, was auch immer ist, die denken, der muss immer bei mir sein und bei mir bleiben. Und nein, man muss auch Freiheiten schenken. Und Mensch ohne Freiheit kann kein Mensch sein. Ein Mensch kann sich nur entwickeln, wenn er Freiheit hat. Freunde stehen beieinander, miteinander, kämpfen, wenn es Not ist. Israel hat 12 Stämme gehabt. Und Gott hat nicht gesagt, dass sie jetzt alles einheitlich sein sollen. Nur wenn es Kampf ist, sollen sie zusammenschließen und sollen gegen den Feind vorangehen. Und sonst sollen sie jeder in seine Wirtschaft wirtschaften und arbeiten, wo auch er ist. Freunde lassen sich gegenseitig so sein, wie sie sind. Versuchen nicht einander umerziehen. Du musst so sein, wie ich bin. Freunde sind ja Persönlichkeiten. Diese Persönlichkeit kommt auf diese Persönlichkeit zu und die zwei Persönlichkeiten, zwei Pferde, zwei Gäule ziehen den Karren. Freundschaft beruht auf gegenseitiges Verständnis und auf Respekt. Ohne Respekt kannst du keine echte Freundschaft aufbauen. Freunde hören einander zu. Sie hören aufeinander zu. Bei Freunden ist gegenseitige ehrliche Kritik angebracht, darf sein, muss sogar sein. Ein Freund darf einen ehrlich kritisieren und kann sagen, also hör mal, das, wie du das machst, ist Käse und Quatsch. Dann bist du nicht beleidigt. Bei echter Freundschaft, bei echter Beziehung, da bist du nicht beleidigt, wenn jemand dir die Wahrheit sagt. Im Gegenteil, du sehnst dich, dass jemand dir die Wahrheit sagt. Du, das stimmt was nicht bei dir. Als Freunde kann man miteinander lachen, weinen, reden, schweigen, stille sein, nichts sagen. Freunde kennen einander genau, die Stärken und die Schwächen. Also weißt du, das ist seine Schwäche und das ist seine Stärke. Und da ergänzt man sich. In der Bibel haben wir zwei männliche Freundschaften. Manche sagen, die waren schwul, aber die waren nicht schwul. Jonathan und David, zwei Freundschaften. Der Jonathan war eigentlich der Thronerbe und eigentlich der David ist der gesalbte König Israels. Und jetzt entsteht eine Spannung. Der Jonathan könnte eifersüchtig sein auf David, der nimmt meinen Platz ein. Aber der war nicht eifersüchtig, sondern diese zwei Freunde haben ein Gelübde gemacht, sie haben einander, füreinander gekämpft und sie brachten sich sogar in Schwierigkeiten. Jonathan ganz besonders, brachte sich beim seinem Vater in Verruf. Ja, du hältst auch zu dem David, zu diesem Bastard, da, dem dahergelaufenen. Du siehst also, Freunde bringen sich unter Umständen in Verruf füreinander. Und diese Freundschaft, diese Ergänzung. Und jetzt, dann sagt der Jonathan dem David, verschwinde so schnell wie möglich. Mein Vater wütet gegen dich und er nimmt alles in Angriff, um dich zu vernichten. Verschwinde und gib noch ein paar Ratschläge und verlass dich nicht auf den und hör nicht auf den und was auch immer ist. Freunde geben gute Tipps und Ratschläge, damit du am Leben bleibst. Und du kannst nur überleben, wenn du gute Freunde hast. Und es geht um unser Überleben in dieser Welt. In einer Freundschaft gibt man gerne, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Natürlich darf das von keiner Seite ausgenutzt werden. Freundschaften, echte Freundschaften, da muss man immer aufpassen. Heutzutage musst du sehr vorsichtig sein. Man wird so ausgenutzt von Freundschaften. Ich gebe dir und du musst mir auch was geben. Ich denke jetzt an eine andere Freundschaft in der Bibel. Das sind die drei Freunde Hiobs. Das sind über 30 Kapitel. Ist die Rede da über diese drei Freunde. Und das Interessante ist bei den Freunden Hiobs, als alles passiert mit dem Hiob, da sitzen diese drei Freunde 7 Tage ohne zu reden. Die quatschen den nicht voll, sondern die sitzen 7 Tage und geben keine Ratschläge. Die hören zu, Freunde hören auch zu und ohne, dass man jetzt verdammt und verurteilt und kritisiert. 7 Tage. Manchmal braucht der Freund, der Partner, jemand, der ihm zuhört. Freundschaft ist, dass man zuhören kann. 7 Tage. Manche können nicht einmal 7 Stunden oder 7 Minuten zuhören. Aber die hören 7 Tage zu. Und Natürlich passieren auch solche Missgeschicke und das musst du auch wieder in Kauf nehmen. Die Freunde, die versuchen in aller Liebe, dich zu beraten. Diese drei Freunde versuchen jetzt den armen Hiob, Hiob, das ist bei dir so und das könnte so sein und deswegen ist es so und so passiert. Weißt du, und das ist echte Freundschaft. Man vergibt und man betet für seine Freunde. Oh Gott, vergib ihnen, die reden so viel Blödsinn, so viel Mist, so viel Quatsch. Was die alles gesagt haben, das stimmt alles nicht, aber das sind ja meine Freunde. Der mir zugehört und jetzt muss ich ihnen auch zuhören. Man muss sich gegenseitig zuhören und dergleichen. Es gibt also gute Freunde, wie dieser Jonathan, diese drei Freunde. Oder ich denke nur an diese vier Freunde in Babylon, Daniel, Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Freunde sind am Königshof und die machen einen Beschluss, wir werden nicht essen von der Speise des Königs. Wir halten zusammen, wir leben einen anderen Lebensstil. Freunde leben auch irgendwie anders zusammen miteinander. Die stehen zueinander. Deine wahren Freunde sehen deine Fehler, machen dich aufmerksam und das ist gut so. Das ist gut so. Deine falschen Freunde, sie sehen deine Fehler und weißt du, was deine falschen Freunde machen? Sie gehen gleich zu BZ oder zu der Bildzeitung und sagen, wissen Sie, was bei dem los ist? Da schreiben sie ihre Kommentare oder was auch immer ist, machen andere aufmerksam. Die guten Freunde hören das an, hier rein, da raus und ist vergessen. Und die tragen auch nicht nach. Echte Freunde tragen einander nicht nach, die beten füreinander. Wahre Freunde sind wie Geschwister, wie Brüder. Das sind wahre Freunde. Warum finde ich keine richtigen Freunde, fragt vielleicht der ein oder andere. Es gibt viele Gründe dafür, um richtige, gute Freunde zu finden. Zuerst einmal ein paar Gedanken. Du brauchst eine Operation. Gott muss dir die Rippe rausschneiden. Wenn du einen Gehilfen oder eine Gehilfin brauchst, muss dir eine Rippe, du musst amputiert werden. Eine Rippe. Und jetzt, wenn du nachzählst, wirst du wahrscheinlich eine Rippe weniger haben, wenn du ein guter Christ bist. So, man muss unterscheiden, ob ich noch nie Freundschaften hatte, oder im Augenblick keine Freunde habe, keine Menschen. Also wir müssen immer unterscheiden. Und es ist wichtig, dass du unterscheidest, dass du noch nie Freunde gehabt hast oder jetzt gerade im Augenblick. Vielleicht bist du umgezogen, vielleicht ist jemand gestorben und da ist eine Lücke. Oder du hast keine Zeit gehabt, Freunde zu suchen. Es gibt viele Gründe, warum man keine Freunde hat. Bist umgezogen von einer Stadt in die andere, hast die Firma gewechselt, musst wieder neue Freunde finden, neue Freundschaft entwickeln. Oder du hast Freunde vom Sandkasten her, noch aus der Schulzeit. Es ist schön, wenn man solche Freunde, Weggefährten hat. Man kann Freunde verlieren und das ist sehr schmerzlich. Die Bibel spricht also, das ist ganz schlimm, wenn man eine gute Freundschaft verliert. Der Tod kann eine Lücke zurücklassen im Freundeskreis. Wenn ich so ältere Menschen manchmal besuche, ich habe keine Menschen, der ist weg und der ist weg und der ist weg. Mit 90-Jährigen, besuch mal einen 90-Jährigen, schon die Ehepartner sind weg, die Kinder sind weg und so und ja, der Tod reißt Lücken im Freundeskreis. Aber darüber wollen wir nicht sprechen. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt Menschen, die noch nie einen Freund oder eine Freundin gehabt haben. Wenn wir noch niemals irgendwelche Freundschaften hatten, dann liegt es an der Lebenseinstellung, meiner Lebenseinstellung, dass ich mich reserviere. Ich bin verletzt, verwundet und was auch immer ist in meinem Leben gewesen. Ich habe negative Erfahrungen gemacht mit den Menschen. Also ich bin ein gebranntes Kind. Deshalb kann es sein, dass man deshalb keine Freundschaften schließt und keinen Menschen hat. Sobald jemand etwas näher kommt, gehen gleich die Jalousie runter. Wenn wir negative Einstellungen zu uns selbst haben und glauben, also ich bin nicht interessant, ich bin nicht liebenswert, ich habe nichts zu bieten, ich bin langweilig. Es kann sein, dass du ein schlechtes Image von dir selber hast, auf der einen Seite. Oder du hast den Geist der Ablehnung. Die anderen wollen mich nicht und hast schon so eine Abwehrstellung. Wir sind wie Magnete, wir können anziehen und wir können abstoßen. Das liegt alles in uns drin. So, das hat mit der Freundschaft sehr viel zu tun, meine Lebenseinstellung. Wir haben in unserem Leben vielleicht viele Verletzungen und Kränkungen erfahren und jeder hat es erlebt. Es gibt keinen Menschen, der das nicht erlebt hätte, dann ist er nicht gesund, wenn er das noch nicht erlebt hätte. Ist normal. Und wir haben Angst, nochmals verletzt zu werden. Und deshalb meiden wir alle Beziehungen, wo man ein bisschen näher aneinander kommt. Menschen, weißt du, die uns als Freunde suchen oder wollen und wir haben gleich Angst. du, der will zu viel von mir. Und es könnte sein, dass er zu viel von mir will. Und wenn er dich so als Wunschfreund auswählt, da sind wir gleich irgendwie komisch verunsichert. Was wird er alles von mir noch verlangen? Ist das wirklich alles? Oder wir stellen zu hohe Erwartungen. Ich habe in Süddeutschland einen Bruder in der Gemeinde gehabt, patenter Kerl, war Buchhalter bei Daimler-Benz und ganz lieber Kerl. Und es waren so viele Frauen in der Gemeinde, die wollen ihn heiraten und so weiter. Aber der war so perfekt, der hat gekocht, der hat geputzt, der hat alles selber gemacht, der war so perfekt. Und dann diese Freundschaften, wo er dann irgendwie geschlossen hat, oder die eine Schwester oder die andere, die ihn haben wollte, ja, die war nicht gut genug. Weil er zu hohe Erwartungen hatte und ist allein als Single gestorben, auch am Schluss. Und alt geworden und gestorben. Also wir stellen manchmal zu hohe Erwartungen an anderen und dann deshalb finden wir nirgendwo jemanden, der zu mir passt. Unsere Erwartungen werden nicht erfüllt. Das ist die eine Sache, warum wir keine Freundschaften haben. Wir erwarten, dass andere auf uns zugehen, aber wir gehen nicht auf den anderen zu. Weißt du, man ergänzt sich, das ist das so. Man greift ineinander. Das ist Freundschaft. Oder wenn die anderen nicht auf mich zugehen, dann denke ich, ja, der will nichts von mir wissen. Du musst manchmal das Eis brechen. Du musst das erste Wort vielleicht geben. Du musst dich vielleicht für den anderen dich interessieren. Erwarte nichts von anderen. In der Bibel heißt es, was du willst, dass die Leute tun, tu es ihnen also. Mach du den ersten Schritt. Wir warten immer, dass die anderen die Hand reichen. Reich du die Patsche. Und sag hier, oder geh du über die Schwelle und wag was. So viele vergraulen, wenn es irgendwie zu interessant wird oder zu persönlich wird oder und so weiter, vergraulen ihre möglichen Freunde. Wir geben zu schnell auf, wenn da irgendwie mal Sendepause ist, wenn der andere nicht gleich begeistert ist und sagt, Halleluja, preis dem Herrn. Weißt du, dann sagt er, der interessiert sich gar nicht für mich. Der will nichts von mir. Der will nichts von mir. Du musst nicht gleich. Weißt du, als ich in Indien war, da komme ich in eine Gemeinde, da in den Himalaya-Berge, und das ist eine große, tolle Gemeinde, viele Kinder, jung und so weiter. Und dann kommt so ein kleines Mädchen auf mich zu und sagt: Pastor, da hinten sitzt mein Mann. Das gibt's doch nicht. Das Mädel ist vielleicht 8, 9 Jahre alt und schon verheiratet. Mein Mann sitzt da hinten. Zuerst dachte ich, die heiraten so früh in Indien. Aber nein, dann habe ich den Pastor gefragt. Das war die Tochter vom Pastor. Und er sagt, ja, das ist schon versprochen für meine Tochter. Ich sagte, was? Kinder heiratet? Ihr fördert es? Ihr seid doch Christen? Nein, sagt er, das ist bei uns so. Bei euch, da kennen sich da irgendwo in der Imbissbude einander irgendwo kennen und wird gleich geheiratet. Bei uns, da ist der Ofen kalt, aber der wird warm. Und so weiter. Und die wissen, die müssen ja nicht heiraten. Aber wenn die schon wissen, die Familien wissen, wir sind schon vergeben füreinander, das ist mein Mann, obwohl die nichts miteinander zu tun haben. Aber einander versprochen, verlobt. Vielleicht eine andere Kultur, andere Einstellung, aber hier ist schnell heiß und es wird ganz schnell kalt wieder in Deutschland, Europa, westlicher Welt. Und dort ist kalt und es wird heiß. Und dann kann es gut gehen und es ist erstaunlich, dass dort wenig Ehen geschieden werden. Hier im Westen werden mehr Ehen geschieden und getrennt als drüben in diesen Kulturen. Warum? Weil es sich langsam entwickelt, sich hocharbeitet. Andere reagieren überempfindlich, fühlen sich schnell verletzt, wenn nicht gleich das passiert, was ich will oder geschieht. Wir haben also generell eine negative Meinung von anderen Leuten oder wir merken etwas, die Schwachstellen. Ein Freund, eine echte Freundschaft kann die Schwachstellen des anderen verstehen, hinnehmen, tragen, darauf eingehen, kann sagen, ja, das ist so seine Art und Weise und denkt dran, ob jetzt Ehe ist oder was auch immer ist, was die Mutter nicht geschafft hat bei einem Jungen, das wird die Frau nicht mehr schaffen. So, wenn er so seine Socken in die Ecke schleudert oder nicht aufräumt, was er zu Hause nicht gelernt hat. Weißt du, wir kommen alle aus irgendeinem Hintergrund, Background. Wir haben irgendwas und so weiter. Und das kommt zu der Freundschaft hinzu. Gründe, warum man keine Freundschaft schnell schließt. Es kann sein, dass wir eine negative Einstellung haben oder selbst negativ eingestellt sind auf diesen anderen Menschen. Oder wir sind ein Stück weit gegangen und haben plötzlich gemerkt, nee, das ist gar nicht so. Aber weißt, echte Freundschaft ist eine gewachsene Freundschaft. Da wird dir eine Rippe rausgeschnitten. Ein Stück von dir, von deinem Herzen. Wer ist dein Freund? Mit wem gehst du? Wie viele Freunde braucht ein Mensch? Und ich sage mindestens 3. Gott, also die Gottheit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das sind schon 4 und du bist der 4. im Bund. Oder dann, der Mensch braucht seinen Nächsten. Das sind auch wieder vielleicht 2 Freunde oder ein Freund, der dich begleitet oder Freundin. Und dann, du brauchst dich selbst. Du musst dich auch selbst annehmen und dich selbst lieben. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, steht in der Bibel. So, zuerst über die Gefahren der Freundschaft. Ich will zwar einige Gedanken über die Freundschaft sprechen. Ich möchte, dass du Richter 13 bis 16 liest. Richter 13 bis 16, das ist die Geschichte von Simson. Simson und Delila, eine tolle Geschichte, Liebesgeschichte, Romanze und wie dann diese Geschichte ausgegangen ist. Richter 13 bis 16, Gefahren einer Freundschaft. Simson war ein berufener Mann Gottes. 13 bis 16, Richter. Das ist das Kapitel 13 bis Kapitel 16. Da ist die ganze Geschichte. So. Ja, das ist eine Liebesgeschichte. Die kann nicht so schnell vergehen. Liebesgeschichte dauert ein bisschen länger. So. Es ist ja wie ein Liebesfilm. Es ist schon so oft verfilmt worden, diese Geschichte von Simson und Delila. Simson war ein berufener Gottes. Und hier diese Partnerschaft, Freundschaft, Beziehung macht die Berufung kaputt. Zerstört sie. Oder Simson lässt sich zerstören und sich seine Kraft rauben. Und es lag nur an einer Haarlocke. Ich lese nicht die Geschichte, das kannst du zu Hause nachlesen. Und er gerät an Verräter. Delila und Simson, sie wollen das wahrscheinlich nicht. Aber du siehst, die Delila wurde manipuliert von den Philistern. Wir alle haben einen göttlichen Auftrag. Jeder Mensch ist ein berufener Gottes. Jeder Mensch. Doch es ist wichtig, dass wir den richtigen Riecher haben, richtigen Umgang mit unseren Freunden. Denn du musst nicht nur deinen Freund oder Freundin lieben oder verstehen, sondern du musst auch an die Freunde deiner Freundinnen und Freunde denken. Denn die sind genauso wichtig. Dein Freund wird dir vielleicht keine Schwierigkeiten machen, aber die Freunde deiner Freunde. Die Freunde, deine Freunde. Und wie viele Politiker sind schon gefallen? Da wurde jemand angesetzt, da hat sie gar nicht dabei gedacht. Aber die Spione, die dann dahinter stecken. Und das ist hier diese Geschichte von Simson und Delila. Die falschen Freunde der Freunde. Die Philister. Die falschen Ratgeber, die falschen Helfer, die dann die Delila ausnützen. Simson hatte eine einzigartige Kraft, feierte Siege und Triumphe über die Philister. War ein geborener Held, versetzte sie alle in Staunen, dann nimmt er die Stadttore von Hebron und trägt sie davon, als man ihn nicht reinlässt. Er war von Gott begnadigt und reich beschenkt und hinter solchen Menschen ist der Teufel her, die reich beschenkt und begnadigt sind, die was können, die was haben, die was sind, die eine Berufung haben. Und er hat geschafft, was er schaffen wollte, das war Simson, ein guter Mann, geborener Heiland und Retter. Aber du siehst, plötzlich ist die Delila und hat sich verliebt in die Delila. Und das, hier geht es nicht um Sex, auch wenn es eine Prostituierte, eine Hure, Straßenmädchen war oder was es auch immer gewesen ist. Er hat seinen Kredit verspielt, seine Berufung verspielt, seine Gnade verspielt. Im Richter Kapitel 16 lesen wir sein Problem. Er liebte die Delila. Und der Teufel merkt, du liebst, das ist eine Beziehung. Und du siehst auch Saul und David. Er merkte, Jonathan und David, der hält zu ihm. Und er ist sofort aufgefallen. Der geht immer raus zum Beten, schießt seinen Pfeil und sagt, Diener, hol mal den Pfeil. Und in der Zeit bespricht er mit seinem Freund, alles, was da los ist. Irgendwann fällt es auf, die Beziehung. Fällt es auf. So, er hat alles unter Kontrolle gehabt, ganze Zeit lang. 3-mal wird er versucht, dieser Simson, er hat sich in den Griff, aber dann, er gibt nach. Freunde müssen zusammenhalten und müssen wissen, es kann durchaus eine Grenze irgendwo geben. Ich muss nicht überall nachgeben und alles sagen, Und es muss Geheimnisse trotzdem auch bleiben, auch im Freundeskreis. Auch im Freundeskreis. Er hat über sein Leben Unglück gebracht und sich selbst zu Fall gebracht. Er hat sein Geheimnis verraten. Sein Geheimnis war die Haarlocke. Philister über dir. Du siehst also immer wieder, was Delilah gerufen hat. Sein Vertrauen wurde missbraucht. Du musst also sehr gut bei deiner Freundschaft aufpassen und bei deinen Freundschaften aufpassen. Das sage ich pauschal aus der Seelsorge, aus der Erfahrung, dass dein Vertrauen nicht missbraucht wird, nicht verraten wird. Wer sind die Freunde deiner Freunde? Denk drüber nach. Es gibt Geheimnisse, die geht niemand was an, auch nicht deinen Freund und Freundin. Je mehr man von dir weiß, desto gefährdeter bist du und angreifbarer bist du. Und die Philister wussten nicht, woher kommt seine große Kraft. Auch die Delilah wusste nicht. Er liebte die Delilah. Das ist ein anderes Kapitel, ein ganz anderer Abschnitt. Und ich bin überzeugt, auch die Delilah liebte ihn, sonst wäre sie nicht bei ihm geblieben. Aber sie wurde ausgenützt. Sie wurde ausgenützt. Eine andere Seite, eine andere Form der Betrachtung. Nicht das Sexuelle, sondern der Feind nützt den anderen aus. Der Teufel hat nicht den Adam zu Fall gebracht, sondern den Adam durch die Eva. Als die Eva allein im Paradies spazieren ging und die Bäume anguckte, dann kommt die Schlange. Hast du schon den Baum gesehen? Das ist eine tolle Frucht, schmeckt sehr gut, macht klug noch dazu. Der Teufel wird dich nicht angreifen, aber er greift dich durch deine Freunde. Durch das, was du liebst, was du magst. Delilah wurde hier missbraucht. Deine engsten, besten Freunde, die dir am nächsten stehen, die werden missbraucht. Pass also sehr gut auf deine Freunde. Ich spreche von Freundschaft. Pass sehr gut auf, egal was es ist. Du musst nicht nur deine Freunde kennen, sondern auch die Freunde deiner Freunde kennen. Wer sind das? Mit wem geht er da um oder sie? Mit wem kommuniziert sie? Mit wem telefoniert sie? Mit wem besucht sie? Pass auf, mit wem deine Freunde umgehen. Wer beeinflusst deine Freunde? Wer steckt hinter deinen Freunden dahinter? Der Teufel benutzt immer Menschen, die dir nahestehen. Es braucht deine Freunde, bringt dich in Lebensgefahr durch deine Freunde, im Verruf, was auch immer ist. Er versucht, dich über deine Freunde zu Fall zu bringen, spioniert aus. Was ist deine Kraft? Wo liegt das Geheimnis? Simson, sag's mir doch bitte, hast du mich wirklich lieb? Also wenn du mich lieb hättest, würdest du mir sagen? Oder er versucht, durch deine Freunde dir ein Bein zu stellen. Auch die Freundschaft ist so wichtig. Die Freundschaft deiner Freunde. Was machen sie sonst? Wo treiben sie sich sonst rum? Was sind so ihr Umfeld? Wer und was beeinflusst sie? Kannst du jetzt auch Kollegen nehmen, in deinem Kollegenkreis. Vielleicht ist jemand in deinem Kollegenkreis so dein Freund, aber du musst weitersehen, mit wem hat sie noch oder er noch Kontakt? Wer alles hat Zugang zu deinen Freunden? Simson dachte, er ist schlau, er hat alles im Griff, hat auch wirklich im Griff gehabt. Dreimal ging es gut. Und dann irgendwie hat sie doch ihm das Geheimnis entlockt. Er war stark nach außen, aber innen war er so schwach, hat nachgegeben, beigegeben. Echte Freundschaft ist, du musst innen stark bleiben, so oder so. Bleib bei deiner Berufung, bleib bei deiner Erkenntnis. Simson wurde leichtfertig. Er dachte, Delilah wird mich nicht verraten und vertraute ihr zu viel, aber er hat nicht bedacht, wo kommt das Mädel her. Den Hintergrund, sie ist eine Philisterin. Sie gehört zum Feindesland und Feindesvolk. Wer und was die Delilah antrieb, was hat sie motiviert? Immer wieder die gleiche Frage. Wenn du deine Freundschaft prüfen willst und feststellen willst, was ist meine Freundschaft? Was fragen die Leute ständig? Was ist die ständige Frage, die permanente Frage? Sag mir doch das Geheimnis. Erste Mal, sag dir dein Geheimnis. Zweite Mal, sag dein Geheimnis. Dritte Mal. Wenn es immer wieder das Gleiche gefragt wird, da ist halt was im Busch. Wenn immer wieder das Gleiche gefragt wird, verrate mir doch dein Geheimnis, sag mir doch bitte. Man kann auch andere Themen ansprechen. Achte auf die Themen, die angesprochen werden und gefragt werden. Und was man sucht, immer wieder, was man sucht. So, die Delilah, der wurde zugesetzt. Sie kann eigentlich gar nichts. Ihr wurde zugesetzt, ständig wurde ihr zugesagt, frag ihn doch, frag ihn doch, frag ihn doch, frag ihn doch. Wer wollte eigentlich sein Geheimnis ihm entlocken? Die Phyllis, nicht die Delilah. Die hat sich nicht groß interessiert und sie wurde nur missbraucht. Und der Feind versucht zu missbrauchen, deine Freunde. Und denk nicht, dass der Teufel schläft und sagt, ich freue mich, dass der so einen Freund hat. Achte auf deine Freunde. Der Feind will Keile dazwischen treiben. Der Feind will dir schaden durch deine Freunde. Er kann dir nicht direkt mehr schaden, weil du hast Christus, er ist dein Schild, dein Schirm, der Heilige Geist. Aber durch deine Freunde versucht er dir zu schaden. Sie wurde gebraucht vom Feind. Und der Feind ist immer schlauer, als du denkst. Hat seine Agenten, seine berufenen Menschen, die so Fragen stellen. Die Lilla war nur eine Hure. Also das lassen wir mal dahingestellt. Sie spielte mit den Männern. Sie spielte nur. Also und ihn ausgenutzt. Und hinterher musste der Lilla leid getan haben. So ein Kerl wie der Simson, den verliere ich. Und sie hat den Simson verloren. Der Teufel schickt ihr immer falsche Freunde in den Weg. Sie sind verführerisch, verlockend, sind interessant, talentiert, begabt, wunderbar begnadigt. Und solche Leute schickt er denen in den Weg. Aber es sind vielleicht unter Umständen falsche Freunde. Sie sehen nur das, was nützlich ist an dir. Die nützen dich aus und biedern sich dir an und sagen, ich will dein Freund sein. Und sie wollen nur deine Kraft rauben. Sich da ransetzen und deine Kraft, deine Freude, deinen Frieden, deine Gnade. Wo hast du deine Kraft her? Betest du zu? Wann betest du? Welche Gebete sprichst du? Welche Lieder singst du? Welche Andachtsbücher liest du? Welche Predigten hörst du? Pass auf deine Freunde auf. In wessen Auftrag arbeiten sie? Weißt du, ein guter Freund, eine gute Freundin, sie steht zu dir. Und sie liebt dich. Denk nur Jonathan und David. Sie stehen zueinander, auch wenn der Vater Saul so ein böser Kerl ist und versucht nach dem Leben zu trachten von dem David. Er steht zu Jonathan und verrät nichts. Er sagt, ja, Vati, das ist nicht mein Problem, such du ihn, wenn du suchen willst. Der Feind hat genug Agenten, um dich zu Fall zu bringen, um dein Geheimnis herauszufinden. Zuerst ist es alles nur ein Spiel, aber dann versucht der Satan zu blenden. Und Satan ist ein Blender, hör mir, Satan ist ein Blender. Er sieht am Anfang sehr harmlos aus. Sag mir bitte, sag mir bitte. Es geht sehr systematisch vor, so in kleinen Schritten. Er gibt zuerst ein bisschen was und dann arbeitet er mit Täuschung und Lügen. Freundschaften mit falschen Freunden führt immer zu Enttäuschung. Deshalb prüfe deine Freunde. Horch, was fragen sie mich immer? Was interessiert sie immer an mir? Bin ich interessant? Oder die Kraft, die ich habe, der Glaube, den ich habe, meine Berufung, was ist da interessant? Die Sprache, die Fragen verraten einen. Und deshalb, du solltest, bevor du auf große Freundschaften eingehst und dich da fallen lässt, dich ergibst, frag, was sind die ständigen Fragen? Was lieben sie an dir? Lieben sie dich oder deine Kraft? Wollen sie dich oder wollen sie ganz was anderes? Höre auf die ständigen Fragen der Delilah, wie sie auch immer heißt und wer sie auch immer ist. Der Feind will ihre Erkenntnis gegen dich verwenden, ihre Erfahrung gegen dich verwenden. Der Feind gibt keine Ruhe, ist immer aufdringlich. Und pass auf solche Freundschaften auf, die aufdringlich sind. Und ich spreche aus 40-jähriger Erfahrung und ich möchte dir sagen, pass auf Menschen auf, die aufdringlich sind. Die dein Geburtstag wissen wollen, das tun die Kommunisten mit Vorliebe, das haben sie gelernt und so weiter. Wann bist du geboren, wo bist du geboren, was sind deine Hobbys, was sind so deine Liebschaften? Gib nicht so viel von dir preis. Der Fall Simson begann mit einer falschen Liebe, mit falschen Vorzeichen. So, er hätte aufpassen können, aber gut, das hätte gut gehen können. Denn er hat sich zu der Delilah bekannt und stand zu der Delilah. In Richter Kapitel 16, 15, da sehen wir, dreimal konnte es abwimmeln, aber das vierte Mal hat er nicht geschafft. Er hätte schon aufwachen sollen beim zweiten, dritten Mal und sagen, nein, jetzt ist Schluss, jetzt erfährst du gar nichts mehr von mir. Wir müssen auch da konsequent sein und einfach Schluss sagen. Der Lilla benutzte ihre Liebe als Waffe, nützte ihn aus, bis er ihr das Geheimnis verriet. Und so wurde Simson zum Sklaven der Philister. Wurde seiner Kraft beraubt und eigentlich wenn du ehrlich bist, durch seine eigene Dummheit und Nachlässigkeit. Schlechte Freunde können ein Leben ruinieren, bringen Schmerz und Niederlage, zerbrechen das Herz. Das sind schlechte Freunde. Und es ist richtig und wichtig, gute Freunde zu finden. Wer ist mein Freund? Das ist mein Thema. Und wir Menschen brauchen jemanden, der uns das Leben erleichtert, der uns beisteht, der uns zu Gott näher bringt und bei Gott hält, uns hochbringt. Das ist echte Freundschaft. Und du musst mich fragen, bringt er mich hoch oder bringt er mich runter? Echte Freundschaft. Ermutigt er mich oder entmutigt er mich? Richtet er mich auf? Benutzt er mich nur für irgendetwas? Wer ist dein Freund? Und die Frage ist, hast du welche? Bevor du schlechte Freunde hast, solltest du lieber gar keine Freunde haben, um ehrlicherweise zu sagen. Lerne aus den Fehlern Simsons, vertraue nicht jedem alles. Nummer eins, wer ist dein Freund? Nummer eins, und ich möchte zuerst einmal sagen, lass Jesus dein Freund Nummer eins sein. Halleluja, das ist gut. Aber auch bei Jesus musst du sehr vorsichtig sein. Bitte erschrick nicht, was ich dir sage. Auch bei Jesus, wenn Jesus dein Freund ist, musst du sehr vorsichtig sein. In der Gefolgschaft Jesu ist ein Verräter, Judas Ischariot. Judas Ischariot. Und das hätte man aufpassen müssen. Einer, der da zum hohen Priester ein- und ausgeht, da hätte man schon das hätte einem auffallen sollen. Der hat Zugang zum hohen Priester, der ist so per du mit ihm. Und da hätte man schon aufpassen müssen. Auch bei Jesus. Wer sind die Freunde Jesu wirklich gewesen? Und Jesus sagt, Freund, wie bist du zu mir hergekommen? Gib einen Kuss noch, diesen berühmten Judaskuss. Weißt du, Judas Ischariot war ein Scheinfreund. Und hat der Jüngerschar großen, großen Schaden angerichtet. Die sind alle auseinandergesprengt worden. Die haben Angst gehabt, allem vor den Juden dann am Schluss. Judas Ischariot war in der Freundschaft Jesu, im Apostelkreis. Was ist wahre Freundschaft? Sprüche 17, Vers 17. Ist ein schöner Vers. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Ein Freund liebt zu jeder Zeit. Sprüche 17, 17. In 1. Mose 18, von Vers 17 bis 33, da wird von Gott aus der Engel Gottes sagt, Abraham ist ein Freund Gottes. Das ist ein Privileg, Freund Gottes zu sein. Und deshalb fange ich jetzt bei der Freundschaft, also Freundschaft müssen wenigstens drei sein, Gott, der Mensch, irgendwo jemand und dann du selbst. Also Abraham war ein Freund Gottes. Gott teilt seinem Freund mit, was er tun will. Ich gehe nach Sodom und ich werde Sodom vernichten. Aber das kannst du doch nicht. Du siehst also, auf Augenhöhe, Abraham redet auf Augenhöhe, Gott, das kannst du gar nicht. Und er schachert mit Gott. Weißt du, wenn Gott, würdest du die Stadt vernichten, wenn 50 Gerechte in der Stadt sind? Nö. Also, das sind gar keine 50. Bei 45 würdest du die Stadt vernichten. Und du siehst ja, wie er mit Gott handelt. Du kannst mit deinem Freund handeln. Das ist Freund. Wenn Gott dein Freund ist, kannst du mit ihm handeln. Gott, also, bitte verschon mich. Und ich denke, auch Lot, Herr, ich kann nicht auf diese Berge, da wo du hin willst. Lass mich lieber nach Soa gehen. Mit Gott kann man schachern. Entschuldigung, aber das ist so. Gott ist, wenn Gott dein Freund ist, wenn Gott nicht dein Freund ist, der Herr, ich befehle dir, mach das, was ich dir sage. Oder krepiere. Gott ist nicht so. Gott will unser Freund sein. Unser Partner, aber lieber Vater. Abraham teilt Gott mit, seine Gedanken, seine Gefühle, sagt ihm, was er über die Situation denkt. Gott und Abraham respektieren einander, das ist echte Freundschaft. Die respektieren einander und sie vertrauen einander. Oder die Freundschaft von Samuel, von David und Jonathan, 1. Samuel Kapitel 20. Beide kümmern sich umeinander, beide vertrauen einander und beide wissen, der wird mich nicht in den Stich lassen. Und wenn ich einmal tot bin, er wird für meine Familie sorgen, dieser David, für die Nachkommen des Jonathan. Jonathan erkennt David als unschuldig. Er weiß, das ist nicht gerecht, was mein Vater Saul hier macht. Das stimmt nicht, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht okay. Jonathan war auch nicht neidisch auf den David. Der wird meinen Platz einnehmen, der ist der Thronerbe. Er war nicht neidisch. Echte Freunde sind nicht neidisch, wenn der andere Erfolg hat. Der ist glücklich, freut sich, Mensch, Du wirst König. Und ich, Gott weiß, was ich mache, was Gott für mich vorgesehen hat. Echte und wahre Freundschaft beinhaltet Freiheit, Verständnis und auch Vergebung. In der Bibel haben wir die Freundschaft Jesus und Petrus. Diese Freundschaft ist sehr interessant. Nicht nur Freund, wie bist du hierher gekommen zu Judas? Nein, Petrus und Jesus waren Freunde. Petrus hat Angst um Jesus. Jesus, das widerfahre dir nicht. Siehst du, das ist echt Freundschaft. Das ist nicht, dass der Teufel ihn erfüllt hat. Nein, er hat Sorge um Jesus gehabt. Das widerfahre dir nicht. Hat Angst um sein eigenes Leben auch später. Verleugnet Jesus. Und Jesus liebt ihn trotzdem, auch wenn Petrus ihn verleugnet hat. Du siehst, das ist echte Freundschaft. Auch wenn man Fehler gemacht hat. Auch wenn man versagt hat. Jesus liebt den Petrus trotzdem. Und Petrus sagt, ja Herr, ich liebe dich. Hast du mich lieb? Fragte die Kommunikation. Jesus fühlt nach, was ist die Freundschaft? Eine echte Freundschaft muss Krisen meistern können, auch schwere Krisen. Auch wenn Spannungen da gewesen sind. Jesus hat Petrus nicht vorgeworfen, ja du hast mich verraten. Hast dich meiner geschämt. Ich habe ja gehört, was du da gesagt hast. Nein, er hat ihm keine Vorwürfe gemacht. Hat mitgefühlt in dieser Situation, was er gerade durchgemacht hat, Jesus und die Kreuzigung. Du hast dich an mir geschämt. Du standst nicht zu mir. Weißt du, auch das muss eine Freundschaft verkraften, eine echte Freundschaft, eine biblische, eine göttliche, eine geistliche Freundschaft muss das verkraften können. Jesus hat Petrus nur einfach angeschaut und er wusste, wo er dran ist, was los ist. Da muss er gar nicht viel sagen. Freunde, beim Freunden muss man gar nicht viel reden. Schaut man sich einander an und dann weiß man, wo man dran ist. Echte Freundschaft sieht das Herz an und nicht die Verpackung. Er guckt das Herz und nicht das Drumherum, was da passiert jetzt gerade. Das Herz. Er wollte ehrlich, auch als Petrus dem Malchus das Ohr abgehauen hat, der wollte ehrlich Jesus tatsächlich wirklich verteidigen. Aber menschlich war er zu schwach. Echte Freundschaft liebt und um der Liebe willen. Das ist echte Freundschaft. Und nicht nur für das, was er dafür bekommt. Um der Liebe willen. Wahre Freundschaft ist herausfordernd und spannend zugleich. Es ist voller Risikos. Man übersieht aber auch die Fehler, muss die Fehler verkraften, schlucken, was da passiert. Man liebt bedingungslos. Echte Freundschaft ist etwas Bedingungsloses. Nicht, ich liebe dich nur, wenn du mich auch liebst. Ich verstehe dich nur, wenn du auch mich verstehst. Echte, wahre Freundschaft steht zur Wahrheit, auch wenn es manchmal wehtut. Wie heißt es in 1. Korinther 13? Die Liebe lässt sich sagen, die lässt sich korrigieren. Echte Freundschaft ist eine gebende und eine dienende Liebe. Und die kommt nur vom Herrn. Die kannst du selber nicht produzieren. Diese echte Liebe, dass du auch in die tiefen Stürmen, in Krisen zu dem anderen stehst und vor allem zu Gott stehst und Gott zu dir steht. Und ich möchte, dass du zuerst mal diese Liebe Gott und du verstehst. Wenn du das mal begriffen hast, kannst du auch nach außen zu deinem Nächsten übergehen. Aber solange du nicht diese Liebe Gott gegenüber auf Augenhöhe verstanden hast, kannst du auch nicht die Liebe unter den Menschen verstehen. Du wirst auch nicht verstehen können. Jesus nennt seine Jünger, auch wenn sie alle weglaufen, meine Freunde. Ihr nehmt mich und lasst diese gehen. Nehmt mich, sagte er bei der Verhaftung im Garten Gethsemane. Lasst diese gehen. Er opfert sein Leben für andere. Lies Johannes 15 und da heißt es, das ist die wahre Freundschaft, der sein Leben für seine Freunde gibt. Und nicht nur das, sogar für seine Feinde. Das ist echte Liebe. Wenn Jesus unser Freund ist, dann werden wir auch seine Freunde lieben, auch wenn der Judas dabei ist. Und du wirst immer wieder finden, auch in der Gemeinde, in christlichen Kreisen, du wirst genug Judas zu finden. Die wollen auch mit Jesus gehen, aber sind gar nicht koscher. Sind aber seine Freunde. Liegen seine Gefolgschaft. Gottes Wort sagt uns in Sprüche Kapitel 18, Vers 24, dass ein Freund näher ist als ein Bruder. Ein echter, wahrer Freund ist einem näher als sein Bruder. Verteidigt ihn, greift ein. Ein echter Freund ist immer freundlich. Schon mal das Wort. Nett. Wer ist dein Freund? Größer und besser als ein Bruder. näher dir sogar als ein Bruder. Dem kannst du alles anvertrauen. Deinem Bruder kannst nicht immer alles vertrauen. Der wird für dich vielleicht in manchen Sachen nicht verstehen. Aber dein Freund, und dieser Jesus zuerst einmal, und dann, wenn du vielleicht gewonnen hast im Laufe der Zeit und entwickelt hast, das könnte dein Freund sein. Ein Stück weiter, lass uns Sprüche Kapitel 18, Vers 19 lesen. Ein Freund, den du enttäuscht hast, und ich möchte jetzt hier eine Wahrheit hervorheben, ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man entzweit ist, ist jede Tür verschlossen. Also wenn zwei Freunde sich entzweien, da kannst du eine Festung eher einnehmen, als diese Freundschaft wieder, die Tür wieder öffnen. Also ein enttäuschter Freund ist schwer zu gewinnen. Wenn du einen Menschen mal enttäuscht hast, da ist alles zu. Du kannst machen, was du willst. Du kannst Länder einnehmen, Städte einnehmen, aber du kannst diese Freundschaft, die ist verletzt, verwundet. Denke an deine Freundschaften, wie viele Türen da zugeschlagen worden sind. Nur als Beispiel in deinem Leben von 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren, wie viele Türen hier zugeklappt worden sind. Und du wunderst dich über die verriegelten Türen. Denk nur, wie viele Freundschaften wurden da geopfert? Wie viele Türen wurden da zugeschlagen? Möglichkeiten zerstört? Wie viel Herzeleid hast du vielleicht womöglich anderen zugefügt? Denn der würde nicht so bitter reagieren und so sagen und so stur schalten und so weiter und dich verfluchen. Ein Freund, den du enttäuscht hast, der klagt dich bei Gott an. Es ist eine zerstörte Liebe. Und Liebe ist das Größte, was es überhaupt im Universum gibt. Und diese Liebe ist zerstört und die Liebe war von Gott. Ein Freund, den du enttäuscht hast, ist schwerer zurückzugewinnen als eine bewachte Festung. Das sind ernste Worte. Weißt du, eine bewachte Festung ist was Festes. Aber da kannst du um Vergebung bitten, ich vergebe dir, aber die Freundschaft ist zerstört. Kann nicht mehr eingenommen werden. Außer Jesus jetzt. Jesus geht seinen Freunden nach, die weggelaufen sind. Er ist dem Judas nicht nachgegangen, aber dem Petrus und den anderen Jüngern, den Emmaus-Brüdern. Jesus sagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Also so auch mit Geld. Runde ab, nicht nur ab. Nicht, dass du weniger machst, sondern großzügiger. Dass du großzügig reagierst. Macht euch Freunde durch den ungerechten Mammon. Wir haben so viele Türen zugeschlagen. Vielleicht kann durch ein Geschenk, durch irgendetwas die Tür geöffnet werden. Denk nur an Esau und Jakob. Die zwei haben sich so verkracht. Eine zugeschlagene Tür. Zwei Brüder haben die Tür zugeknallt. Die haben betrogen. Und was ist daraus geworden? 21 Jahre Elend. Wahrscheinlich auf beide Seiten. Bei Esau genauso wie beim Jakob. Nur Esau hat nicht betrogen. Der war ehrlich. Der dachte jetzt, mein Vater will mich segnen. Aber dieser Knülch da, dieser Jakob. Und Gott musste den Jakob verändern, nicht den Esau. Gott musste den Jakob verändern, damit er auf den Esau zugehen kann, damit die Brücke wieder gebaut werden kann. Und sonst wäre die Brücke nie und nimmer entstanden, wenn Gott nicht die Brücke gebaut hätte, wenn der Jakob nicht in Peniel zusammengebrochen wäre. Geschenke haben es nicht gemacht. Das ganze logische und raffinierte Denken und Planen hat es nicht gemacht. Die Festung konnte nicht mehr eingenommen werden. Da war ist zu viel passiert. Nur, ich bin Esau, dein Sohn. Auch in der Gemeinde. Du solltest Freunde finden. Und ich finde es schön, wenn man in der Gemeinde Freunde findet, die gleichen Sinnes sind. Sie waren ein Herz und eine Seele, die Urgemeinde. Gewiss, sie haben sie nicht alle einander verstanden von diesen 3.000, 8.000 Leuten, was in der Gemeinde waren. Da waren verschiedene verschieden. Und trotzdem, wo zwei oder drei eins werden, deine Gebete können erhört werden. Wenn du echte Freunde findest, die Gegenwart Gottes kann erlebt werden. Wenn du echte Freundschaft findest und wo zwei oder drei eins werden und dann, worum sie bitten, wird es ihnen gegeben werden. Gott will, dass du dich mit dem anderen anfreundest und zwar ganz ehrlich, weil die Hand ausstreckst. Du kommst aus der Welt, der andere kommt auch aus der Welt. Du kommst aus dem Dreck, der andere kommt auch aus dem Dreck und dergleichen. Du hast die gleiche Geschichte und jetzt versuch, irgendwie echte Freundschaft, echte Kameradschaft aufzubauen. Christen sollten untereinander Kameraden sein, sich kameradschaftlich verhalten, kumpelhaft, einträchtig, füreinander einstehend, so zuerst mal so langsam und langsam entwickelt sich eine Freundschaft auch im Reich Gottes. Bei Gott sind die Freunde Jesu auch deine Freunde. Die sind auch deine Freunde, sollten es werden. Und das ist ein anderes Verhältnis. Der Freund Jesu, ja, du bist ein Freund Jesu, aber das sind alles Kameraden jetzt. Ich hatte einen Kameraden, gibt es einen Schlager irgendwo, habe ich mal gehört oder so. Aber Kameraden verlassen uns auch wieder. Oder sie fallen an der Front, so wie der Jonathan. Er war ein Kamerad. Aber der Bruder bleibt bei dir, der Freund bleibt bei dir, hält zu dir, auch über den Tod. Wenn ich manchmal sehe, wie Freunde übereinander trauern und da fehlt was. Jesus sagt, ich bin alle Tage bei euch. Das ist zuerst mal unser Freund, Nummer eins. Er will unser Freund sein. Und wenn du die Freundschaft mit Jesus aufbaust, und das ist auch ein Prozess. Das ist ein Prozess. Nicht nur viele glauben an Jesus und nehmen Jesus als Herrn an, aber ist Jesus auch dein Freund? Welch ein Freund ist unser Jesus, haben wir gesungen. Ist er das? Und David hat ein Eid gegeben für Jonathan. Ich schwöre, ich kümmere mich um deine Familie. Und dann, als Jonathan starb, wie weint doch David, diese Totenklage. Du siehst also, wie er herzlich verbunden war mit dem Jonathan. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage, nicht nur am Sonntag. Christen sollten zusammenhalten, nicht nur am Sonntag. Christen sollten zusammenhalten, nicht nur in schönen Tagen, so bei Gartenfest und Grillfest oder sonst wo. Nein, sie sollten auch zusammenhalten, wenn es drunter und drüber geht. Das ist Kameradschaft, Freundschaft. Und Jesus war bei seinen Jüngern bis zuletzt. Er gab sie für sie hin. Auch in den schweren Tagen. Er war bei ihnen alle Tage. Ich bin bei euch. Und das ist ein Geschenk, wenn du einen Freund hast, der bei dir alle Tage ist. Gerade wenn du brauchst, wenn niemand da ist, wenn du niemand hast. Er war bei den Jüngern ganz besonders, als sie Angst hatten. Plötzlich kommt er durch verschlossene Türen und ist bei ihnen drin. Ein echter Freund kommt durch verschlossene Türen. Nachts um 4 Uhr kann er anrufen. Das ist Freundschaft. Das ist Beziehung. Das ist Kontakt. Das ist Herzlichkeit. Das ist Verbundenheit. Echte Freunde. Und ich möchte gar nicht so weit gehen, jetzt schließt Freundschaften da und dort. Werde zuerst mal ein Freund von Jesus. Ich bin ein Freund von Jesus. Werde auch ein Freund von Jesus. Und dieser Freund von Jesus wird plötzlich auch mein Freund mit der Zeit. Und der geht die gleiche Richtung. Der zieht in die gleiche Sache. Wir sind Freunde. Wir haben ein Verhältnis mit Jesus. Ist es möglich? Also, das ist mein Jesus. Den gebe ich nicht her. Manche sind so eifersüchtig und neidisch. Das ist mein Jesus. Nein, du musst den Jesus teilen können mit deinem Bruder, deiner Schwester. Das ist auch sein Jesus und sein Heiland. Und wenn du von deinem Freund was haben willst, wenn du eine echte Beziehung mit Jesus hast, dann wirst du nicht sagen, du, ich wünsche mir das und das. Dann wirst du deinem Freund, himmlischen Freund sagen, Heiland, ich wünsche mir, dass der Matutis das und das macht. Und dann wird der himmlische Freund dem Matutis sagen, was du dich wünschst. Weißt du, und wir haben nicht mehr Zugang zueinander. In dem Augenblick, wo wir Christen geworden sind, gehören wir Jesus, gehören nicht mehr uns selbst. Und er ist unser Herr, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Du, da musst du die ganze Gottheit mit einbeziehen. Vater, ich möchte, dass der mich liebt, dass er mich versteht, dass er sich um mich kümmert, dass er mir nachgeht oder dass er das und das tut oder dass er mir das und das sagt. Dann musst du es ihm sagen. Und dann wird er sagen, Johannes, geh hin und sag es ihr. Oder ihm. Und tu das. Der Herr muss die Impulse uns geben. Und er ist der, die Jünger zusammengebracht hat. Der bringt dann diese zwei, Petrus und Johannes, zusammen. Dieses Gespann, die eigentlich gar nicht zusammenpassen. Und der Heiland bringt Menschen zusammen, die absolut nicht zueinander passen. Gegensätze ziehen sich an, sagt man normalerweise in der Welt. Aber der Herr bringt die Gegensätze zusammen. Der Herr vereint. Und der macht eins, so eine Seele und Geist. Ich bin bei euch alle Tage. Das ist echte Freundschaft, echte Beziehung, echte Liebe. Und plötzlich versteht man. Und ich denke nur an später die Missionare, Barnabas und Silas. Weißt du, oder Paulus, die werden als Missionare ausgeschickt. Und sondert mir aus, Barnabas und Silas. Paulus ist weg, hat sich bekehrt von Judaismus und Barnabas ist ein Levit, ein Priester aus der Priesterkaste. Und da wird er plötzlich, ja, diese zwei müssen zusammenarbeiten. Und dann Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, sie singen und um Mitternacht fangen die an zu singen, Bruder, stimmst du an? Großer Gott, wir loben dich. Und dann singen sie miteinander, preisen Gott miteinander. Und Gott verschafft Sieg. Wo zwei eins werden, gibt Sieg. Und warum du vielleicht keinen Sieg in deinem Leben hast, du bist vielleicht entzweit. Nicht vereint, entzweit. Mit dem und mit dem. Die mag ich nicht. Den mag ich auch nicht. Und die mag ich auch nicht. Die Frage ist, wen magst du noch? Gibt es noch irgendjemanden, den du magst? Ja, aber die drüben mag ich auch nicht. Wenn ich schon unsere Gesellschaft angucke, wir mögen nur uns sich selbst. Weißt du, zuerst mal fang an, dass Gott dich mag und Gott und dass du Gott magst. Und dann, wenn dein Herz in der richtigen Form ist, dann wird der Heiland dir das Herz auch zu den anderen öffnen. Zum anderen. Vorher passiert nichts. Und wenn du vorher auf die Leute zugehst, gibt es nur Krach und Stunk. Zuerst muss unser Herz stimmen mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Und das ist schon eine ganze Menge. Bis ich mit dem Vater eins bin, bis ich mit dem Sohn eins bin, bis ich mit dem Heiligen Geist eins bin. Oh, da vergehen schon 3 Jahre. Für jeden 1 Jahr. Verstehst? Und der Heilige Geist, den Umgang mit dem Heiligen Geist, was er euch sagt, das tut. Und dann lesen wir in der Bibel, ich habe wieder euch, dass ihr die erste Liebe verlässt. Und wir müssen immer in der ersten Liebe, im ersten Feuer, in der ersten Begeisterung sein. Und dann erst komm, lass uns tanzen. Und lass uns jubeln. Und lass uns jauchzen. Lass uns Gott dienen. Lass uns zusammen in die Mission gehen. Auf der Straße missionieren. Wir müssen angesteckt werden vom Heiligen Geist. Wenn du brennst, wird automatisch dann auch der andere brennen. Da wird es nicht mehr aushalten. Ich bin angesteckt. Deshalb, wir müssen von Gott angesteckt werden, ihr Lieben. Ich liebe dich, Herr. Wie soll ich meinem Freund Abraham verbergen, was ich vorhabe? Und wenn du plötzlich weißt, was Gott alles so vorhat mit dir und mit anderen Leuten, dann wirst du in die gleiche Richtung ziehen. Das Schlimmste, was in der Gemeinde Jesu passieren kann, der zieht in der Richtung, der zieht in der Richtung, der zieht in der Richtung, der zieht in der Richtung. Aber was soll der liebe Gott noch machen? Das Chaos, perfekt. Wie fein und lieblich ist es, lies mal im Psalm, wenn Brüder in Eintracht beieinander wohnen. Eintracht ist kein Fußballverein. In Eintracht und Liebe miteinander wohnen. Und da heißt es, da fließt der Segen wie das Öl am Bart Aarons von oben bis runter auf den Boden. Da ist alles gesegnet. Wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder eintreten, Schwestern auch. Manchmal ist bei Schwestern mehr Probleme wie bei den Brüdern. Der Mann sieht nur seine Welt, aber die Frau das Theater und das Haus und so weiter. Weißt du, da ist so viel Spannung, so viel Neid, so viel Eifersucht. Wir müssen diese Dinge begraben. Wie schön ist, wenn Brüder und Schwestern in Eintracht beieinander wohnen. Und da hat der Feind keinen Zutritt. Der Feind hat keinen Zutritt. Und da hat er nichts zu melden, nichts zu sagen. Da geht man auf den Feind gar nicht ein. Wie fein und lieblich, wenn Brüder in Eintracht miteinander leben. Kameraden sein, Kumpels sein, Leidgenossen sein. Um der Gerechtigkeit willen leiden, das gehört auch dazu, um wirklich echte Freundschaft. Da ist eine gerechte Sache. Die Sache ist nicht so, wie es ist, wie es dargestellt wird, sondern ich sehe als Freund, dass es so oder so. Ja, Wegbegleiter, ich habe meine Sicht, da denke ich, weil ich den Freund oder die Freundin besser kenne und dergleichen. Und dann muss ich das verstehen. Oder Partner, Lebenspartner, Ehepartner, wir müssen auch das sehen. Weißt du, das ist so wichtig, Gott hat uns zusammengefügt. Und was Gott zusammenfügt, nicht der Mensch, was Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden, egal was es ist. Jonathan und David war eine Freundschaft, war ein Gespann. Moses und Aaron war ein Gespann. Petrus und Johannes, es war ein Gespann. Und wir sollten diese Fügungen, was Gott zusammengefügt hat, weißt du, das sind gewachsene Sachen. Echte Freundschaft, echte Beziehung, echte Partnerschaft ist etwas Gewachsenes. Da halten die zusammen wie Pech und Pech und Schwefel. Das brennt. Die halten zusammen, durch dick und dünn. Dann gelten diese ganzen Hits und Schlager, wovon der Mensch träumt. Weißt du, der Mensch besingt die Sachen, aber das hat er nicht. Wir brauchen echte Kameradschaft, echte Freundschaft, echte Beziehungen. Und wir können die Welt verändern. Wenn 2 Leute eins werden, und dann wird Gott das tun, was sie bitten. Und was sucht Gott in dieser Welt? Er sucht 2, die eins sind. die eins sind, die eines Sinnes sind. Wir können viel ausrichten, viel erreichen. Josua und Kaleb, die zwei, auch wieder so ein Gespann. Wir können es mit Gottes Hilfe. Die zwei, die haben es erfasst, es begriffen. Und Christen, haben wir begriffen, wir können unheimlich viel in dieser Welt ausrichten, wenn wir einmütig sind. Gemeinde Jesu, da braucht man nicht 2200 oder was weiß ich. Zwei reichen aus, die eins geworden sind im Geist, die einzig mit uns verbunden haben. Die haben gesagt, wir gehen zusammen. Josua und Kaleb. Und jetzt, der eine stützt die Arme und der andere kämpft unten im Tal. Beide haben eine Aufgabe und jeder hat eine besondere Aufgabe von Gott. Und hör auf, dich zu vergleichen. Ja, der ist besser. Sei nicht auf deinen Freund oder deine Freundin, deine Partner oder wer auch immer ist, nicht neidisch. Gönn das. Und je mehr du gönnst, desto mehr wirst du gesegnet. Desto mehr wirst du gesegnet, desto mehr bekennt sich der Herr zu dir. Da fließt der Segen runter wie das Öl. Plötzlich ist eine ganz riesige Lacke vom Segen, von Herrlichkeit Gottes, von der Gnade Gottes. Und das riecht, dieses Öl, dieses göttliche Öl. Und das ganze Haus wird von dem Duft Gottes erfüllt, von der Lieblichkeit des Herrn. Noch einmal, und es liegt mir auf dem Herzen, pass auf die Freunde deiner Freunde. Pass auf die Freunde deiner Freunde. Die werden dich von Gott wegbringen. Dein Freund steht zu dir, oder Freundin, aber die Freunde deiner Freunde, du, da ist was los, geh mal dorthin. Und dort ist was los und das und so weiter. Die Philister, und wir haben eine ganze Menge von Philister in unserer Umgebung, die auf dich abgesehen haben. Deine Freude im Herrn, deine Liebe zu Jesus, deinen Heiligen Geist, die haben auf dich abgesehen. Die wollen dich nur aushöhlen. Wissen, was ist das Geheimnis deiner Kraft? Du gehst Freitag in den Gottesdienst, Samstag in den Gottesdienst, Sonntag in den Gottesdienst, Mittwoch bist auch noch da und zwischendurch auch noch vielleicht womöglich. Was? Und woanders gehst du gar nicht mehr hin? Nein, wozu? Ich muss nicht woanders hingehen, wenn ich Brot bekomme, Speise bekomme, dann muss ich nicht dort und dort noch versuchen, was der Bäcker backt und dieser Bäcker dort macht. Nein, bin satt. Und wir müssen lernen, zufrieden zu sein mit dem, was Gott uns gegeben hat und das weiter aufbauen. Deshalb versuche nicht hin und her zu springen von Blume zu Blume. Gott hat dir eine Freundschaft, eine Freundin, einen Freund gegeben. Bleibe bei der Sache. Arbeite dran. Und bitte das andere hier, verletz nicht deinen Freund, deine Freundin. Verletz nicht deinen Gott. Beleidige deinen Gott nicht. Das gilt genauso. Kränke ihn nicht. Denn wenn du die Beziehung zerstört hast, bist du verloren. Deshalb halte das, was du hast, dass niemand deine Berufung nehme. Simson hat es verspielt. Lies mal diese Geschichte im Richterbuch. Lies mal so durch. Das ist eine Romanze. Tolle Geschichte. Aber ein schlechtes Ende. Natürlich, Gott hat noch Gnade geschenkt am Schluss. Als er die Mühle der Philister tritt, hat Gott doch noch Gnade geschenkt. Fragt den Jungen, sag mal, als er dann als Schauspiel, ein Spektakel da veranstaltet wird in diesem Dagons Tempel, sag mir, wo sind die Säulen, die Hauptsäulen? Und dann betet er noch einmal, oh Gott, rächt dich um meine Augen. Da gilt nur noch eins um Rache. Da kann man nur Rache fordern. Er fordert um Rache. Und da heißt es, bei seinem Tod, bei dem Tod von Simson, sind mehr Menschen umgekommen als in seinem ganzen Kampf. 3000 an einem einzigen Tag, als er die Säulen zusammenzog. Gott hat ihm nochmals Kraft und Gnade geschenkt. Gott gibt dich nicht auf, er hat dich lieb, trotz allem, auch wenn du versagt hast und verspielt hast. Aber du solltest nicht verspielen. Du solltest aufpassen, das vierte Mal. Du solltest schon beim zweiten Mal aufwachen. Einmal kann es passieren, dass du reingelegt worden bist. Aber es sollte nicht das vierte Mal passieren, das ist zu spät, gibt kein Zurück mehr. Und was heißt das? Das vierte Mal, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind drei. Und das vierte Mal ist der Mensch, der Nachbar. Und da gibt es keine Gnade. Die Philister, die kennen dann keine Gnade. Die fallen über dich her. Und du denkst, ich habe immer noch die gleiche Kraft. Und plötzlich merkst du, meine Muskeln sind schlapp. Ja, ich kann es nicht mehr. Die Kraft ist von mir gewichen. Also, pass auf, dass die Kraft da bleibt. Und die Kraft nicht von dir weicht, von deinem Leben. Und die Freundschaft soll so stark sein, dass du jeden Tag stärker wirst. jeden Tag neu motiviert, jeden Tag neu aufgerüstet wirst und dass deine Freude vollkommen werde. Lass uns aufstehen und lass uns Gott danken für den Freund Jesus Christus. Welch ein Freund ist unser Heiland, haben wir vorhin gesungen. Und wir wollen also einfach diesen Freund noch einmal bewusst machen. Jesus, du bist unser Freund, mein bester Freund. Und du wirst mich nicht verlassen, auch im Sturm. Selbst wenn die Wellen so hoch über mein Leben sich herumbäumen, über unser Leben zusammenschlagen, du kommst mittendrin im Sturm auf uns zu. Und es ist kein Gespenst, nein, das bist du. Du kommst auf deine Jünger zu und sagst, Kinder, habt keine Angst. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Vater, ich danke dir, dass du meine Geschwister tröstest, ihnen Kraft und Gnade schenkst und dass sie dich als den wahren, ewigen, bleibenden Freund bekommen. Und wenn sie dich kennengelernt haben, dich entdeckt haben, stark in dir geworden sind, Herr, dann werden sie Freunde auch untereinander finden. Und sie werden Gleichgesinnte finden, die gleichen Sinnes sind. Es ist nicht immer gut und nicht immer möglich, jeden Freund zu haben. Ich denke nur an Paulus. Paulus klagt irgendwo in seinem Leben, ich habe niemanden, der meines Sinnes gleich sei, der mir gleichgesinnt wird. Aber doch, der Titus und der Timotheus, die sind noch auf dem Weg. Die sind noch meine Boten. Und du hast noch einige, Paulus, und du musst nicht verzagen. Auch du in deinem Leben, da gibt es Leute, die zu dir stehen, die zu dir halten, auch wenn du das gar nicht so richtig siehst und nicht gerade bei dir sind. Freunde müssen nicht immer da sein, aber sie halten zu dir. Paulus war verzweifelt, weil er niemanden gerade in seiner Nähe hatte. Vielleicht hast du auch niemanden gerade in deiner Nähe. Die sind irgendwo weiter weg, aber es gibt Leute, die an dich denken, die an dich für dich beten, dich segnen, dich unterstützen, ja, die dir gute Worte zurufen. Jesus, ich danke dir für Titus und Timotheus und Philemon. Ich danke dir für all diese Menschen, die Paulus damals hatte, so als Typen. Und diese Typen haben wir auch heute noch in der Gemeinde, bei den Christen heute, die sind noch da. Herr, wir halten uns an die Freundschaft, an dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist verbindet uns, der Heilige Geist vereint uns, der Heilige Geist bindet uns zusammen. Halleluja. Heiliger Geist, bind uns zusammen mit der Liebe Gottes. Amen.